Wir haben ein Ereignis im Tunnel mit mehreren Verletzten. Tunnel,
aber. Lassen Sie Ihr Gepäck zurück, helfen Sie sich gegenseitig. Die Fluchtrichtung ist in Fahrtrichtung.
Also Leute, ich sag's euch, ich bin richtig erschrocken, als sie mich angeschrien haben. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin nur Zuschauer.
Radio 1 aktuell. Die Nachrichten aus der Region.
Zugunglück mit Toten und Verletzten. Im ICE-Tunnel im Coburger Stadtteil Rögen ist ein Zug mit einem noch unbekannten Gegenstand kollidiert und entgleist. Ersten Informationen zufolge gibt es Todesopfer und viele Verletzte. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung, Polizei und THW sind vor Ort. Das ganze Ausmaß des Unglücks ist noch nicht absehbar. Wir von Radio 1 sind vor Ort und halten euch mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden.
Zum Glück ist das alles nur Teil einer Übung. Einer der größten Katastrophenschutzübungen, die sie Coburg je erlebt hat und einer der größten im Jahr 2024 in ganz Bayern. Wir beide sind Thomas Apfel
und Kim Schmidt.
Wir haben das Unglück begleitet, die Übung begleitet. Ich war als Statist und Opfer im Zug.
Und ich war als Besucherin eigentlich Teil der Presse einfach mal vor Ort. Also ich war im Tunnel, aber ich habe mich in den Zug nicht reingetraut.
Wir wollen euch heute in diesem Podcast mal erzählen, wie so eine Katastrophenschutzübung mit über 700 Beteiligten abläuft. Es war ganz großes Bohai, es war Sirenengeheul, es war Blaulicht überall und es waren teils beklemmende Situationen. Vielleicht mal vorweg, wie hast du das alles erlebt den ganzen Abend?
Ich war am Ende fast ein bisschen schockiert über meine eigene Reaktion, weil wir uns alle, also alle Besucher waren sich immer bewusst, dass das nur eine Übung ist, bis wir wirklich im Tunnel oder vor Ort bei der Einsatzstelle waren. Und ich glaube, ab dem Moment, als mich eine Statistin angeschrien hat, dass ich nicht nur filmen und zuschauen soll, sondern helfen soll, ab da war mir wirklich sehr, sehr mulmig, im Innern. Also ab da war ich sehr schockiert.
Ging mir ähnlich. Im Zug, als spätestens das Licht ausging im Tunnel, als das wirklich stockdunkel war, war das sehr beklemmend, aber da kommen wir später ein bisschen dazu. Vielleicht nochmal das Ausgangsszenario. Der Franken-Thüringen-Express kollidiert mit einem unbekannten Gegenstand im ICE-Tunnel bei Coburg. Es war offenbar ein Sabotageakt. Es gibt viele Verletzte, ja sogar Tote. Davon ist die Rede und dieses Schreckensszenario war zum Glück nur eine Übung und wir wollen es chronologisch ein bisschen aufbauen. Wir beide waren ja den ganzen Abend unterwegs. Insgesamt war es ein ganzer Arbeitstag.
Ja, tatsächlich. Also bei mir ist es ja glücklicherweise ein bisschen später losgegangen und es hat auch schon ein bisschen früher aufgehört bei mir, aber trotzdem war ich in Summe 4 Stunden im Einsatz und auch eine Stunde danach immer noch aufgekratzt.
Dann wollen wir mal anfangen. Für mich ging's los beim Treffen aller Statisten.
20.30 Uhr, alte BGS-Halle.
In der alten BGS-Halle, da habe ich früher Handball gespielt, war nicht wiederzuerkennen. Ganz viele Biergarnituren aufgebaut und mir sind ganz viele Menschen begegnet, die kreidebleich geschminkt waren, die teilweise Verletzungen herangeschminkt bekommen haben, wie zum Beispiel offene Knochenbrüche oder eben Blut aus dem Ohr laufend und eben viele andere wirklich schwere Verletzungen. Mir bleibt auch noch hängen, die werden wir später auch noch hören im Podcast, die Frau, die einen Regenschirm durch die Brust gerammt bekommen hat und das wurde alles hingeschminkt für die Rettungskräfte. Für mich ging's los nach der Registrierung und nach einer kurzen Einleitung. Wurde ich an den Tisch gebeten zum Schockschminken.
Bei wem bin ich denn gerade? Wie heißt du?
Anna Bechmann.
Anna, was machst du jetzt mit mir?
Ich schminke Ihnen einen Schock.
Wie schaut es dann aus? Beschreib's mal.
Ein ziemlich weißes Gesicht.
Ich habe gerade schon schwarze Ränder bekommen. Das gehört auch zum ordentlichen Schock mit dazu.
Ja, dass die Augen ein bisschen dargestellt sind, drastischer so gesagt.
Wie viele Schocks habt ihr heute schon geschminkt?
Sehr viele.
Na dann hau mal rein. Also dann, mit was passiert es eigentlich? Mit was Weißem, oder?
Ja.
Das ist Penatencreme.
Genau, mit Penatencreme.
Na dann, also bitteschön.
Kommt noch mehr dabei?
Bleibt denn das weiß?
Bei der Übung ja. Das muss ja den Schock darstellen.
Also es riecht schon mal gut.
Das ist gut so.
Jetzt kommt gleich eine echt ernst gemeinte Frage. Nicht lachen dabei. Schaue ich wirklich geschockt aus?
Noch nicht, aber gleich.
Übrigens war es Penatencreme, die ich im Gesicht hatte und dann eben weiß war. Auf den Bildern erkennen wir es ja teilweise. Es war wirklich auch ein ungewöhnliches Gefühl, also dass man da so weiß ist und man, die Rettungskräfte haben gewusst, das sind schockierte Personen. Danach gab es noch eine kleine Unterweisung und zwar vom Team, die sich allumfassend rund um das ganze Szenario gekümmert haben. Die waren auch im Zug anwesend und waren eben jederzeit auch ansprechbar. Das RUD-Team, also R-U-D. Und da habe ich eine Einweisung bekommen, das war auch sehr interessant.
Ich sitze bei Diandra. Bei dir steht RUD auf der Karte. Was heißt das?
Realistische Unfalldarstellung. Also wir sind quasi das Team, das schminkt und instruiert, wie sich die Menschen hier verhalten sollen, die verletzt sind, Anführungszeichen quasi.
Jetzt sind wir ja im Zug heute. Weißt du ungefähr, wie viele Personen da heute beteiligt sind an dieser Übung sowieso? Also an Verletzten oder an Menschen, die im Schockzustand sind? Ich habe ja auch ein weißes Gesicht bekommen. Schockzustand. Ja. Wie viele sind dabei?
Also es sind circa 90 Betroffene, also die im Schockzustand sind und 30 tatsächlich Verletzte, die wir jetzt aktiv vorhin noch geschminkt haben, genau.
Wie muss ich mich im Zug verhalten?
Also je nachdem, wie man sich in einer Notfallsituation verhalten soll. Jeder Typ ist ja unterschiedlich an Mensch. Manche sind ruhiger, manche sind lauter, manche schreien dann um Hilfe. Und genauso wie du dich verhältst, solltest du dich quasi auch darauf einstellen, dass sich andere verhalten. Also es wird wahrscheinlich Geschrei geben, manche, die um Hilfe schreien oder halt dann Rettungskräfte, die dann von einer in die Ecke in die andere rennen oder sowas, genau.
Du hast gerade gesagt, also im Zug wird es dunkel. Der Zug wird irgendwann im Tunnel stehen bleiben, dann wird es stockdunkel.
Genau, es wird quasi dunkel, weil es wird quasi realistisch dargestellt, was passieren würde, wenn der Zug entgleist und dass die Feuerwehr quasi übt. Wie geht das Licht wieder an? Wie stellen wir diese Technik wieder her, dass quasi wieder Licht im Zug entsteht? Ja.
Ich danke dir.
Gerne.
Ja, und dann kurz vor 21 Uhr ging es dann auch in die bereitgestellten Stadtbusse. Die haben uns dann gebracht zum Ziel, und zwar der Tunnelseiteneingang von Feuerfelsen bei Coburg-Lützelbuch, das ist ein Coburger Stadtteil, da ging es dann rein in den Tunnel. Wir mussten aber noch lange Zeit warten, bis wir dann eben wirklich zum Zug konnten. Also das war dann irgendwann kurz vor 22 Uhr, als die Türen aufgingen und in den Zug konnten. Aber bevor wir dazu kommen, 22 Uhr war auch bei dir ein wichtiges Datum.
So ist es. Um 22 Uhr ist es bei mir losgegangen in der alten Angerturnhalle in Coburg. Also da sollten sich pünktlichst alle Besucher einfinden. Und ich war auch pünktlich und auch ganz viele andere waren überpünktlich. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, warum denn überhaupt Besucher bei so einer Katastrophenübung? Ja, und da habe ich dann auch den Pressesprecher der Stadt Coburg, den Herrn Yassin, mal gefragt, wer dazu so eingeladen wird.
22 Uhr, alte Angerturnhalle.
Ja, was man halt so als junger Mensch macht an einem Samstagabend um 10. Da gehe ich halt mal zu einer Katastrophenschutzvollübung. Treffpunkt alte Angerturnhalle. Ich bin auch schon da mit ganz vielen anderen Besuchern. Es gibt dann auch für jeden Besucher ein schönes pinkes Warnwestchen mit der Aufschrift Besucher. Und ich habe jetzt mal Pressesprecher von der Stadt Coburg, den Herrn Yassin, bei mir und habe mal gefragt, wer hier jetzt so als Besucher eingeladen wurde und warum.
Das sind ein Haufen Leute, die da auch dazugehören. Da ist die Bundespolizei da, da ist die Bahn da, da ist ASB, der BRK und so weiter. Die sind jetzt schon da, die fahren dann auch mit und können erklären. Und der Rest von denen sind klassische Besucher, also Stadträte und andere, die hier zum Besuchen dabei sind, um sich das anzuschauen, wie läuft sowas ab.
Okay, einfach rein informativ.
Und ich würde mal schätzen, so 80 Besucher waren es insgesamt in der alten Angerturnhalle in Coburg. Darunter auch Klaus Weigand, Kreisbereitschaftsleiter und Krisenmanager des BRK-Kreisverbands Coburg. Und weil das Bayerische Rote Kreuz bei der Übung auch ran musste, habe ich mich direkt mal mit ihm unterhalten.
Sag mir doch mal, warum es wichtig ist, dass man so eine Situation übt.
Es ist wichtig, dass das Zusammenspiel aller, sprich die technische Rettung und die medizinische Rettung, geübt wird und auch draußen sitzt. Bei dem Patienten ist nur geholfen, wenn er sowohl die technische Rettung als auch die medizinische Rettung vor Ort bekommt und dann das geeignete Zielkrankenhaus dementsprechend schnell erreicht.
Also die Schwierigkeit bei so einer großen Übung ist, dass ganz viele miteinander gut arbeiten müssen.
Korrekt, so ist es. Es ist ein recht großes und komplexes Szenario, was wir hier haben. Und von daher unterscheidet sich es natürlich von normalen Einsatzlagen des Rettungs- und Sanitäts- und Betreuungsdienstes.
Das wäre jetzt nämlich auch so eine blöde Frage von mir gewesen. Was ist denn der Unterschied zwischen jetzt sowas, also einem Riesenzugunglück und einem Autounfall auf der Autobahn, wo mehrere beteiligt sind?
Das ist erstens mal die Fläche. Autounfall ist ja meistens punktuell, zieht sich meistens so 100 oder 200 Meter. Und hier sind wir ja in der Fläche komplett. Der Tunnel hat ja eine Länge von 1043 Meter, hat ein Nordportal, ein Südportal und einen Notausgang. Und all an diesen Plätzen können ja die Personen gerettet werden, beziehungsweise die Betroffenen gehfähig schon letztendlich auf dem Rettungsplatz stehen. Und da liegt also auch die Schwierigkeit.
Wenn jetzt so ein Alarm kommt und das heißt, es gibt einen Großeinsatz in einem Tunnel, ein Zug ist entgleist, ganz, ganz viele Verletzte. Was sind dann eure Schritte? Wie geht ihr da vor?
Das ist ja, was wir vorneweg gemacht haben, ist eine Objektbeplanung. Soll heißen, wenn es zu einem wirklichen Ereignis in diesem Tunnel kommt, gibt es vordefinierte Plätze, die wir anfahren. Das in Zusammenarbeit natürlich mit der ILS Coburg. Und die Einsatzmittel stehen dann an den zugewiesenen Platz bereit und warten auf Patienten bzw. dann auf Betroffene. Es werden verschiedene Betreuungsstellen auch eingerichtet. Ein Bereitstellungsraum wird eingerichtet. Also richtig komplex die Sache.
Und wenn ihr dann, sag ich mal, vor Ort seid bei den potenziellen Patienten, nenne ich es jetzt einfach mal, was ist da das Erste, was ihr macht?
Das Erste ist die Sichtung. Es muss gesichtet werden, wer welche Verletzung hat und wie schwer sie ist. Schwer verletzt rot, mittel verletzt gelb und leicht verletzt grün. Und derjenige, der die schwerste Verletzung hat, muss natürlich als erstes behandelt und natürlich auch transportiert werden, weil dem Patienten ist nur in der Klinik effektiv draußen geholfen.
Und ist es wahr, dass dann sozusagen die Patienten wie so ein Kärtchen mit Farbe auf den Körper gelegt bekommen?
Das ist korrekt. Das ist, nennt sich eine Verletztenanhängekarte. Da gibt es eine Kurzdiagnose und halt die Farbe der Sichtungskategorie.
Wie schwierig ist es einzuschätzen, wie schwer jemand verletzt ist?
Es ist ja Rettungsdienstpersonal vor Ort, die sind da geschult und man darf pro Patient nicht länger als 20 Sekunden für diese Einschätzung benötigen.
Wow, also das ist ja schon purer Stress und wenn ich mir vorstelle, also wenn es mal eine echte Situation vor allem ist, man kommt da hin und es sind so viele Verletzte, das ist ja für jemanden, der das überhaupt nicht gewohnt ist, nochmal viel schockierender. Wie ist denn das für euch, je mehr Einsätze ihr fahrt, wird es dann weniger schlimm und schockierend?
Durchaus muss man solche Szenarien üben, weil im Regelbetrieb haben wir zum Glück solche großen Ereignisse nicht. Von daher freuen wir uns heute hier auch auf diese Übung, dass das wirklich mal auch in großer Bandbreite geübt wird.
Ich danke dir.
Jo, gerne.
Also das BRK war an dem Abend dabei und mit dabei war auch die Bundespolizei Würzburg. Die hat den Übungsort nämlich abgesperrt und gesichert. Was sie bei einem echten Zugunglück im Tunnel noch machen, hat mir Pressesprecher Stefan Hellwig beantwortet.
Was macht denn die Polizei im Ernstfall?
Also die Aufgabe von der Bundespolizei ist dann, die Ursachen zu erforschen. Warum ist der Bahnunfall passiert? Warum kam es dann zu diesem Katastrophenfall? Und je nachdem, ob es dann auch Tote gab, sind dann die Zuständigkeiten auch zur Landespolizei abzugrenzen, wobei wir dann natürlich mit dem entsprechenden Know-how als für die Bahn zuständige Polizei natürlich da auch unterstützen. Wir sind natürlich auch dazu da, dann Verletzte zu retten, die Situation erstmal aufzuklären und die notwendigen Hilfemaßnahmen mit zu unterstützen und in die Wege zu leiten.
Ja, unterdessen im Tunnel. Ich war im Tunnel, wir sind auf den Zug zugelaufen und das war ein besonderer Moment. Dieser Franken-Thüringen-Express, der in einem Tunnel steht, ist per se schon mal sehr imposant, wenn man da hinläuft. Und dann waren eben Leitern aufgebaut, übrigens vom THW, die das alles auch ein bisschen organisiert haben. Die haben unter anderem auch Utensilien mit in den Zug gebracht. Also da waren dabei Rollstühle, Fahrräder, Gehhilfen und eben lauter so Sachgegenstände, die dann auch wild im Zug umherlagen. Im Zug angekommen, habe ich meinen Platz eingenommen. Ich saß dann auf Höhe einer Toilette und neben mir wurde eben ein Opfer drapiert in der Toilette. Und jetzt sind wir bei einer ganz besonderen Geschichte. Das war ein rangeschminkter Verlust eines Fingers. Und mit der Dame habe ich mich natürlich unterhalten und auch da muss ich sagen, ich habe natürlich immer gefragt, könnt ihr, wollt ihr mit mir sprechen? Und das haben wir dann auch gemacht. Hier das Interview aus dem Zug mit einem der rangeschminkten Opfer.
Anja, wir sind im Zug. Du bist eines der Opfer. Was fehlt dir alles? Beschreib's mal.
Mir fehlt der linke Zeigefinger. Dann habe ich ein Schädelhirntrauma. Das heißt, ich blute aus der Nase und aus dem linken Ohr. Und ich habe eine stumpfe Bauchverletzung. Also mein ganzer Bauch ist blau geschminkt.
Und du sitzt wo?
Auf dem Klo.
Und der Finger liegt vor dir?
Der linke Finger liegt vor mir, irgendwann dann wahrscheinlich hier auf dem Boden und ich hänge irgendwo bewusstlos in der Ecke.
Hast du irgendwelche Instruktionen bekommen, wie du dich verhalten sollst, wenn das Licht ausgeht?
Nein, also ich bin ja bewusstlos, ich darf ja nichts sagen und darf auch die Augen nicht öffnen und muss einfach bewusstlos sein.
Hast du sowas schon mal gemacht, Anja?
Nein. Nein.
Wie bist du dazu gekommen?
Nervös bin ich, arbeite im Klinikum und unser Arbeitsschutzbeauftragter, der hat es mit organisiert und hat uns gefragt und haben gesagt, wenn man die Chance hat, sowas mitzumachen, muss man das mal mitmachen.
Dann wünsche ich dir jetzt mal im Vorfeld alles Gute, dass alles gut läuft und ich bin ja selber gespannt, das ist ja keine alltägliche Situation.
Nee, das stimmt. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es abläuft und ob sie mich überhaupt finden auf dem Klo.
Ich gebe einen Hinweis.
Ich habe mir das natürlich im Zug dann auch noch ein bisschen angeguckt und war noch ein bisschen unterwegs. Es waren ja knapp 120 Statisten und von diesen 120 Statisten waren circa 30 Frauen und Männer mit schweren Verletzungen geschminkt. Also da war wirklich alles dabei. Von aus dem Ohr bluten, aus dem Mund bluten, von Wunden am Kopf, von offenen Brüchen am Knie. Und eine ganz besonders kuriose Verletzung habe ich auch gesehen und auch mit diesem angeblichen Opfer muss ich natürlich kurz sprechen.
Christina, du bist auch Patientin hier. Sag doch mal und beschreib doch mal dein Bild. Was hast denn du?
Mir wird ein Regenschirm durch die Brust gebohrt, leider. Ist nicht so schön.
Ist nicht so schön. Das klingt auf jeden Fall nach Was hast du für Instruktionen bekommen? Das würde mich nochmal interessieren.
Tatsächlich noch gar keine, aber ich bin bewusstlos. Also von daher darf ich einfach nur da sitzen und muss nichts machen und warte dann mal, was mich erwartet.
Wie bist du dazu gekommen, heute mitzumachen?
Ich arbeite im Krankenhaus in Lichtenfels. Und im Rahmen einer Weiterbildung sind wir gefragt worden, ob wir nicht Lust haben, da mitzumachen als Verletzte.
Also mir ging schon beim Einstieg in den Zug irgendwie ein bisschen mulmiges Gefühl. Das ist schon was Außergewöhnliches heute hier.
Ja, das ist was Besonderes und genau deswegen wollte ich auch mitmachen, weil das mit Sicherheit aufregend wird, mal eine andere Erfahrung und ja, wird ja auch spannend für die Krankenhäuser.
Wirst du denn überleben?
Ich hoffe es doch. Kommt auf die richtige Behandlung an. Also von daher, ich hoffe, der Rettungsdienst macht alles richtig.
Dann drücke ich dir die Daumen.
Danke sehr.
So nach und nach wartete man dann natürlich im Zug, was passiert. Licht war an, es war eigentlich noch eine relativ entspannte Stimmung, weil man gewusst hat, man ist bei einer Übung und man lässt sich da auf irgendwas ein. Mir ist dann begegnet auch Michael Dorst, Kreisbrandmeister aus Schalkau. Und er hat auch schon mehrere Tunnelübungen hinter sich gebracht und auch reale Fälle, die im Tunnel schon waren. Da gab es nämlich schon mehrere Geschichten. Da waren zum Beispiel schon mal Tiere auf der Strecke im Tunnel oder eben natürlich auch Suizid. Das alles gab schon auf dieser Strecke und auch größere Übungen. Aber mit ihm habe ich insgesamt über die Übung gesprochen und auch das, was er da schon an dieser Strecke und auf dieser Strecke und in den vielen zahlreichen Tunnels der ICE-Neubaustrecke erlebt hat.
Michael Dorst, Kreisbahnmeister in Schalkau, heute mit dabei bei der ICE-Übung. Mich würde mal interessieren, du bist ja auch bei den Tunnels natürlich, es gibt ja viele, die an Schalkau vorbeifahren, im Coburger Land auch. Wie oft waren hier schon Vorfälle hier in den Tunnels?
Brandereignisse gab es noch keine. Unfälle mit Personen und Tieren hatten wir schon einige an der Zahl. Auf Thüringer Seite weiß ich von 3. Bayerische Seite in der kürzeren Zeit 2 oder 3.
Und das bedeutet, was wird da immer alles alarmiert, wenn so ein Unglück passiert?
Das ist immer unabhängig oder abhängig davon, was gemeldet wird vom Zug, vom Triebfahrzeugführer. Kommt darauf an, wie gesagt, welches Ereignis sich da darstellt und wie die Leitstellen reagieren. Thüringer Seite, Bayerische Seite handelt da immer ein bisschen anders. Das letzte größere Ereignis in Thüringen, da wurden 3 Tunnelbasiseinheiten im Landkreis Sonneberg alarmiert. Und der Rest wurde außen vor gelassen. Auf bayerischer Seite, bei Zapfendorf, gab es einen ähnlichen Vorfall. Auch da sind gewisse Feuerwehren oder Einheiten aus dem Landkreis Coburg-Lichtenfels, glaube ich, alarmiert worden.
Von wie vielen Einsatzkräften reden wir dann, wenn das alarmiert wird? Das
hängt davon ab, welche Größe da gewählt wird. Auf der Thüringer Seite waren es in dem Moment vor ungefähr 170, die da unterwegs waren. Bayerischer Seite kann ich da nicht beurteilen, was da unterwegs war.
Und heute ist so eine Tunnelübung. Du bist als Beobachter dabei und betreust so ein bisschen auch die Presse, die das natürlich auch mit begleitet. Schon was Besonderes.
Es ist eine interessante Übung. Und da wird eine Vielzahl von Statisten und Betroffenen, die da hier so mitspielen. Auch die Anzahl der Feuerwehrkräfte ist natürlich nicht unerheblich. Aktuelle Zahl sind, ich denke, 110 Betroffene bzw. Statisten und ungefähr 800 Einsatzkräfte, die dazu kommen und natürlich noch zahlreiche Beobachter. Also schon eine größere Geschichte und wie der Volker Backert vorhin in der Besprechung erwähnt hat, wahrscheinlich auch die größte Übung in Bayern in so einer Art und Weise in diesem Jahr.
Dann war es kurz nach 23 Uhr. Das Warten hat man sich immer noch ein bisschen überbrückt mit Reden im Zug. Man hat das ein oder andere Gespräch gemacht. Und dann nach und nach haben uns auch, und das muss man vielleicht auch noch erklären für alle Podcast-Hörer, Es waren ganz viele Beobachter natürlich mit dem Zug dabei. Also zum einen die Uni Hamburg, die das alles sehr dokumentiert haben mit Klemmbrettern und eben auch geguckt haben zu späterer Stunde, was passiert da im Zug, was passiert da eben nicht. Und eben auch die Helfer vom Krisenteam, die auch eben die Opfer geschminkt haben und auch als Ansprechpartner im Zug dabei waren. Die waren super nett, haben immer wieder gefragt, alles gut, alles okay. Ja, und dann irgendwann war es soweit.
23.25 Uhr, das Unglück im Tunnel.
Alle Fahrten zwischen Weißenthron am Forst und Rödental Betriebsbahnhof sofort anhalten. Hier ist Triebfahrzeugführer vom Zug 59664.
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Aufgrund einer Betriebsstörung müssen Sie den Zug verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe, helfen Sie sich gegenseitig. Lassen Sie Ihr Gepäck zurück, helfen Sie sich gegenseitig. Die Fluchtrichtung ist in Fahrtrichtung.
Dann ging's los. Die Tür war verschlossen, das Licht flackerte ein, zwei, dreimal und kurz danach gab es dann auch schon die ersten Hilfeschreie im Zug.
Hallo, Hilfe! Hilfe! Hallo!
Nein, Gerhard, bleib da!
Jetzt lass mich doch mal schauen, wie es da aussieht!
Alle Statisten waren ja im Vorfeld eingewiesen, auch ich, dass wir eine Rolle spielen sollten, je nachdem, was es ist, was uns beliebt. Also jeder reagiert ja auf den Schock anders. Zum Beispiel gab es dann einen im ICE-Tunnel, der auf einem Fahrrad hin und her gefahren ist und ständig gesagt hat, er will nach Erfurt fahren. Also unter Schock reagieren Menschen nun mal sehr unterschiedlich. Und da war es dann das. Also es war im Zug dunkel. Es war einfach dunkel und ich habe mich darüber auch unterhalten mit meinem Sitznachbarn, mit Udo Jahn, eben über diese Situation, als alles stockdunkel war. Udo Jahn, mein Sitzpartner hier im Katastrophenfall, wir sind im Feuerfelsentunnel, ein Kilometer ist er lang, hinter um uns herum Schreierei, alles, es hat irgendwas Beklemmendes, oder?
Die Rettungskräfte sind nicht da, also ich bin entsetzt, wie sowas sein kann, ich habe sowas noch nicht erlebt und... Es ist eine Übung. Ich will gar nicht wissen, wie es in der Wirklichkeit ist. Das ist angespannt irgendwie. Es ist neu für mich.
Wir sitzen immer noch da, weil wir geschockt sind. Zimmer auch tatsächlich um uns rum. Schreierei, alles mit dabei. Man hört ab und zu Sirenen. Man hört jetzt wieder Alarm. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Wir haben ja Geschminkte, Schwerverletzte. Also das ist alles ein Szenario. Macht trotzdem einem so ein bisschen Beklemmung, ne?
Ja, also man ist irgendwie voll dabei, ne? Also es ist schon spät und man wird nochmal müde um die Zeit, aber nee, ganz im Gegenteil, irgendwie geschockt will ich jetzt nicht sagen, aber es ist man ist wie versteinert, so.
Ja, ja. Ja, apropos wirres Verhalten von den Opfern, wenn so eine Katastrophe passiert. Ich war noch gar nicht vor Ort, ich habe noch gar nicht gesehen, wie sich da alle verhalten. Und trotzdem hat's mich interessiert. Marc Stilo von dem Thüringer Ministerium war auch bei der Übung als Besucher mit dabei und ich habe mich mit ihm unterhalten, weil er mir auch darüber erzählt hat, dass genau aus solchen Gründen geübt wird, weil sich Leute in Katastrophenfällen einfach total wirr verhalten. Und das müssen auch erstmal die Rettungskräfte kennenlernen, auch damit umgehen zu können.
Marc Stilo, Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales und dort in einem Referat Brandschutz und mit zuständig gewesen für die Erarbeitung des Einsatzkonzeptes.
Also die Übung ist ja auch dazu da, um die Einsatzkräfte zu sensibilisieren. Vor was denn sensibilisieren zum Beispiel?
Also Menschen handeln irrational und das ist wichtig, die Einsatzkräfte darauf vorzubereiten, was die Menschen im normalen Leben nicht machen würden. Die legen sich hin, die verstecken sich. Man kennt das, kleine Kinder beim Wohnungsbrand, die sich dann irgendwo unter dem Bett verstecken, in einem Schrank verstecken. Und das ist auch wirklich so bei Ereignissen, Tunnelbauwerken, ob das ein Straßentunnel ist oder ein Eisenbahntunnel. Und das ist wichtig, dass die Einsatzkräfte wirklich jeden Bereich absuchen, um zu schauen, dass wirklich keine Person vermisst, vergessen wird, damit wir wirklich alle retten können und denen dann Hilfe dann zuführen können.
Und heute waren jetzt Feuerwehr, THW, Polizei, Rettungsdienst, alle waren da. Und auch für die gibt es dann nochmal eine spezielle Gruppe, die sich dann auch um die kümmert, aber auch um die Betroffenen.
Richtig, das ist PSNV, psychosoziale Notfallversorgung. Gibt es einmal E für Einsatzkräfte und einmal B für die Betroffenen. Und an der Einsatzstelle erstmal primär für die Betroffenen, um den Einsatzkräften den Rücken frei zu halten, die sich um die medizinische Versorgung kümmern, die sich darum kümmern, die Leute rauszuholen. Und im Nachgang dann für die Einsatzkräfte ganz wesentlich, das Ereignis überhaupt zu verarbeiten, was die dort sehen, von den Verletzungen her, diese psychische Belastung, dann eine Vielzahl von schreienden Personen, die auf einen zukommen und man vielleicht an der Arbeit gehindert, oder die einen hindern, an der Arbeit, die Arbeit durchzuführen. Das Ganze dann nachher dann auch wirklich professionell zu verarbeiten im Nachgang, das ist unheimlich wichtig. Und dafür ist PSNV eine tragende Säule im System der Gefahrenabwehr für die Rettungskräfte auch selber.
Unterdessen wieder im Tunnel.
0.45 Uhr, die Bergung.
Gefühlt hat es eine Ewigkeit gedauert, eine halbe Ewigkeit, bis irgendwann Retter in Sicht waren. Aber das lag natürlich auch am Prozedere. Es war noch Strom auf dem Zug, am Zug. Der musste abgestellt werden. Dann waren natürlich erste Feuerwehrleute, die eben dann auch mit dabei sind. Also die Einsatzkräfte fahren ja aus dem gesamten Landkreis zur Unglücksstelle und über den Tunnelschacht gelangen sie dann eben zum steckengebliebenen Zug im Feuerfeld zum Bei Lützelbuch beim Coburger Stadtteil. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert und dann kamen erste Feuerwehrleute durch den Zug und haben eben mit Leuchtmarkierungen markiert, wo eben schwerverletzte Personen sind. Das klang dann auch so. Wir können da mal ganz kurz reinhören.
Moi, oi, 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 oi.
Ja, dann mal da runter, da unten sind noch welche.
Ich hab einen Finger!
Ja, die zwei gebraucht von deiner Ausbildung!
Hier ist der Finger!
Dein Schirm!
Ja, während im Tunnel schon die Feuerwehr gearbeitet hat, sind wir Besucher mit den Stadtbussen überhaupt erstmal zum Einsatzort gefahren und sind da so gegen 0 Uhr angekommen.
Ein Rettungsplatz, da ist ein, ja, da fahren Fahrzeuge ab, es ist ein Gewusel. Ich bitte euch, dass wir versuchen, zusammen irgendwie in der Gruppe zu bleiben. Und ich habe eine große Bitte, passt ein wenig auf, wenn irgendwelche Einsatzkräfte da querlaufen oder Fahrzeuge sind, dass er rechtzeitig etwas zur Seite geht. Ja? Also wir sind da voll im Einsatzgeschehen oder im Übungsgeschehen jetzt drin. Also da passen wir jetzt ein wenig auf zusammen.
Bitte zusammenbleiben.
Keine 10 Minuten mit dem Bus gefahren und wir kommen an einen Platz, wo 1000 Leute gefühlt sind. Also es sind allein jetzt gerade, was ich sehe, sind 3 Busse von der Feuerwehr, Rettungskräfte. Noch mehr Busse von der Feuerwehr. Wahnsinn. Menschen, die uns anscheinen, dass wir ihnen helfen sollen.
Hallo, hallo. Ich bräuchte mal die Presse. Es gibt da weder Essen, es gibt da weder Trinken.
Es kann nicht sein.
Unterlassene Hilfeleistung. Und es ist kalt.
Und die Feuerwehr versucht, sie zurückzuhalten.
Hilfeleistung. Das nennt man das.
Ja, wir brauchen was zu essen.
Ich will nach Hause.
Wir brauchen was zu essen.
Es ist zum Kotzen.
Und die nicht weiter.
Also Leute, ich sag's euch, ich bin richtig erschrocken, als sie mich angeschrien haben. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin nur Zuschauer und gar nicht so richtig Teil der Übung. Aber als die Frau angefangen hat, mich anzuschreien, dass wir nicht einfach nur filmen sollen, sondern helfen sollen, habe ich kurz irgendwie die Fassung verloren. Und jetzt gehen wir auch in den Tunnel rein durch, ja, sowas wie einen Seiteneingang sieht das aus. Tatsächlich war dieser Seiteneingang der Notausgang vom ICE-Tunnel Feuerfelsen und da sind wir dann auch rein.
So, also jetzt sammeln wir uns mal kurz. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, die Situation gesehen. Die Reisenden, die aus dem Notausgang rausgekommen sind, hat man zusammen gesammelt. Werden natürlich entsprechend über den Rettungsdienst dann betreut oder versucht zu betreuen. Manche versuchen natürlich, sich zu bewegen, wegzugehen, wegzulaufen. Die haben natürlich alle irgendwelche Probleme. Wir sind jetzt hier tatsächlich im Notausgang 20, also am Rettungsplatz 20. Das heißt, es ist ein Notausgang, der ist auch noch geteilt. Das sehen wir dann vorne. Das ist was Besonderes, was wir nicht so oft haben. Normalerweise ist immer die Schleusen und dann kommt man direkt raus. Aber da haben wir noch was Besonderes hier. Und deswegen bewegen wir uns jetzt gemeinschaftlich davor und schauen uns das Ganze mal an.
Unterdessen im Tunnel.
Mehr und mehr Feuerwehrleute strömten in den Tunnel und in die Abteile. Immer noch war es ein gespenstisches Szenario, weil einfach überall weiterhin Hilfeschreie waren. Und das ging dann trotzdem mit der Zeit durch und durch, weil das macht auch was mit einem, wenn man ständig um einen herum Hilfeschreie hört. Und auch wenn man weiß, dass es nur eine Übung ist, glaube ich, war es auch für die vielen und zahlreichen Einsatzkräfte am Limit. Also weil die haben natürlich dann nicht gewusst, was sie erwartet in diesem Tunnel mit diesem Zug, da dann eben teilweise Schwerverletzte dabei waren und die Bergung lief daneben. Jetzt könnt ihr euch erinnern an Anja, die Frau mit dem verlorenen Finger, der abgetrennt neben ihr eine ganze Zeit lang im Klo lag, sie bewusstlos diese Rolle auch hervorragend gespielt hat und ich hatte dann mal den Finger in der Hand und dann kamen auch erste Feuerwehrleute eben im Wagen 3, wo ich saß, vorbei. Und das klang dann bei der Bergung so.
Hier ist eine Frau ohne Finger.
Ein Nicht-Geber-Person. Wir brauchen noch zwei. Wieder drauf, oder was?
Ja, ein Nicht-Geber-Person.
Wir sind mit deiner noch. Wir legen was, wir sind dabei. Wir haben da noch mit den
Also, Material zum sicheren Brandschutz wurde abgedreht. Frage von mir, alles überhaupt oder soll ich da einen Job
machen? Hier ist der Finger!
Ja, haben wir noch abgedreht, sieh mal noch! Nee, da brauchen wir extra, da brauche ich.
Hier ist eine Frau ohne Finger.
Wo ist denn die Frau mit Finger?
Da, hier ist er ohne. Hier ist der Finger.
Hallo, sind Sie ansprechbar?
Wo ist der Finger?
Hallo. Nico, laufen Sie. Nico, ich muss raus. Sie gehen, können Sie laufen?
Ja.
Sie gehen mit uns.
Sie gehen mit uns, Sie haben den Finger. Sie behalten ihn gleich.
Ich selber wurde nach dieser Bergung durch die Feuerwehrleute wirklich, die haben sich rührend um mich gekümmert, aus dem Zug begleitet, die haben mich noch hinsetzen lassen am Ausgang, ich bin dann raus und wurde tatsächlich von zwei Feuerwehrleuten begleitet, zu Fuß aus dem Tunnel. Sie haben mich ja gefragt, hat man gerade gehört, können Sie noch laufen, konnte ich ja auch und die Feuerwehrleute sind nicht von meiner Seite gewichen, haben mich dann zum Tunneleingang gebracht und am Tunneleingang war ja ein riesengroßes Basislager aufgebaut, da gab es ein Zelt vom BRK, wo Ärzte waren, da gab es ganz viele Krankenwagen, die kamen, da wurde man triagiert, also das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, was wir klären müssten. Also man wird in verschiedene Kategorien eingeordnet. Weiß, unverletzt, grün, leicht verletzt, gelb, schwerer verletzt, rot, lebensbedrohlich verletzt und dementsprechend wurden und werden dann eben die Krankentransporte dann abgewickelt und je schwerer man verletzt war, umso eher wurde man da wirklich weggebracht. Auf diesem Platz herrschte wirklich gefühlt das blanke Chaos, aber das lief alles nach Plan ab. Also die Sanitäter und Sanitäterinnen, die da unterwegs waren und auch die Ärzte, die haben das alle wirklich unter Volleinsatz, also wirklich gut gemeistert und auch mit einer gewissen Routine, trotz allem in dieser Stresssituation, weil auch da weiterhin Schreie dabei waren, da war alles mit dabei, das war alles nicht gar nicht so einfach. Also ich war aus dem Tunnel draußen, die Bergung lief und Kim, du hast die Bergung aus einer ganz anderen Sichtweise erlebt.
Mhm, ich bin nämlich gerade erst in den Tunnel reingekommen und habe das ganze Szenario dann erstmal so richtig erlebt. Ich habe ganz viel für euch aufgenommen und da können wir jetzt mal reinhören.
Ich laufe jetzt im Tunnel auf den Zug zu und ich mache mir jetzt gleich mal ein Bild für euch. Also wenn man da so drauf zuläuft, sind die Lichter an der Wand an im Tunnel, aber die Lichter selber vom Zug sind aus. Also ich sehe da zum Beispiel eine junge Frau auf den Sitzen liegen, die hat eine Kopfverletzung. Man sieht Blut an ihrer Stirn und die liegt einfach nur regungslos da. Und im Hintergrund hört man noch die Leute schreien und weinen. Man sieht auch einen Kinderwagen drinnen stehen, Fahrräder. Als wäre der halt gerade noch auf dem Weg in ein schönes Wochenende gewesen, der Zug. Jetzt ist auch ein Trupp Rettungskräfte in den Tunnel reingekommen, die jetzt eben Leute bergen wollen. Die haben wie so ein Wägelchen auf der Schiene neben dem entgleisten Zug und steigen jetzt auch in den Zug ein. Alle mit Kopflampe natürlich, weil es ist ja dunkel. Der Strom vom Zug ist schon ausgefallen. Da gehen jetzt mal so 5 Mann in den Zug. Hier kam auch gerade eine Frau raus aus dem Zug und hat geschrien, wann kommt denn endlich mal jemand? Hier ist eine Schwangere, könnt ihr uns jetzt mal helfen? Nach 5 Minuten oder irgendwas, ich kann es nicht richtig einschätzen, kommen die fast 6 Mann an Rettungskräften jetzt mit einer Person raus, tragen die raus. Und auch ihr Wägelchen, das auf den Gleisen neben dem entgleisten Zug steht. Die Person ist im Gesicht blutverschmiert und liegt einfach regungslos da. Jetzt steigen die Rettungskräfte wieder ein. Das sind Feuerwehrleute, die jetzt wieder in den Zug einsteigen. Und die Person liegt noch auf dem Wägelchen. Eine Frau, die noch bei Bewusstsein ist und sich den Bauch hält und ganz oft schon gesagt hat, dass ihr Bauch so unglaublich wehtut, wurde jetzt auch rausgetragen. Sie wurde jetzt in der stabilen Seitenlage auf dieses Wägelchen gelegt.
Kannst du so liegen bleiben?
Ja.
Wo ist das Sammelplatz? Da vorne ist es.
Okay. Das ist noch wir rutschen Sie jetzt noch ein Stück, okay? Achtung, jetzt gehen Sie auf den Rücken. Denken an den Kopf. Und dann rutschen wir rüber. Geht das mit den Beinen?
Jetzt wird von den Feuerwehrleuten noch ein Dritter auf diesen Wagen gelegt. Alle, die in der Zeit geborgen wurden, in der ich da war, wurden eben auf diesen Wagen gelegt und mit diesem Wagen dann auch aus dem Tunnel raus transportiert zum Rettungsplatz.
Der Rettungsplatz am Tunneleingang Feuerfelsen. Und auch da dauert es natürlich eine ganze Zeit lang. Es war in Kürze der Zeit übrigens ein Zelt aufgebaut, was auch sogar beheizt war. Also das wurde alles in kurzer Zeit da aus dem Boden gestampft. Feuerwehr war vor Ort, THW war vor Ort, die haben das ausgeleuchtet. Und eben jede Menge Rettungssanitäter. Die Krankenwagen fuhren in Dauerschleife eben die Patienten da weg von diesem Platz. Und während dieser Zeit, ich war ja zum Glück nur geschockt und leicht verletzt, also ich war da jetzt gar nicht so dabei, saß ich eben mit anderen leicht verletzten Personen am Rettungszelt und auch die habe ich mal gefragt, wie sie das alles empfunden haben.
Komisch, muss man wirklich sagen, weil man einfach so eine Situation hofft, nie teilzunehmen. Und wir haben es gerade davon gehabt, eben auch die Zeit von jetzt geht's los, bis dann die erste Rettungsmannschaft kommt. Es gehen also eigentlich nur Minuten, aber es fühlt sich an wie Ewigkeit.
Ja, für mich war es ganz interessant. Ich bin selber bei der Feuerwehr. Und da sieht man mal die Abläufe, wie das eigentlich von der anderen Seite einmal aussieht oder wie das empfunden wird, dass die Leute dann lang warten müssen eigentlich. Also ich meine, es sind ein bisschen lange Zufahrtswege, lange Alarmierungszeiten und dann kommt dann das ganz schön lang vor, wenn man jetzt da drin ist und ist allein gelassen. Ja, es war recht interessant und denke ich einmal einigermaßen gut abgelaufen.
Also der Arzt kommt nochmal, Alarm aussetzen.
Der Arzt kommt nochmal, darf ich dich einmal fragen, wie war es für dich?
Spannend. Spannend mal, das einfach zu erleben für den Notfall, wie viele dann doch so im Einsatz sind.
1.30 Uhr, Einsatzzentrale in der Freiwilligen Feuerwehr Coburg.
Wieder mit dem Stadtbus wurden wir Besucher dahin gebracht und ich habe mich dann natürlich mit dem wichtigsten Mann des Abends unter anderem unterhalten, mit dem örtlichen Einsatzleiter Daniel Fritz. Was seine Aufgabe ist, wie es bis jetzt läuft, habe ich ihn alles mal gefragt, hat er mir auch alles beantwortet. Was ist dann jetzt eure Aufgabe bzw. deine Aufgabe hier?
Ich entscheide im Endeffekt und lass mich von Fachberatern beraten über weitere Schritte, über den Sachstand, wie er gerade ist, über To-Dos. Ich habe Zugriff auf eine Lagekarte, ich kann mir sämtliche Infos einholen über, ich sag mal jetzt blöd gesagt, selbst Drohnenbilder oder sowas direkt von der Einsatzstelle.
Also du bist wirklich der Kopf von dieser ganzen, von dem ganzen Einsatz. Du bist nicht vor Ort, du bist in deiner Einsatzzentrale in der Freiwilligen Feuerwehr in Coburg und von da aus versuchst du das Ganze so zu managen, dass alles irgendwie glatt läuft.
Genau, also im Endeffekt werden die Infos von den einzelnen Einsatzleitern, das heißt Feuerwehreinsatzleiter, Rettungsdiensteinsatzleiter, Polizeieinsatzleiter, THW-Einsatzleiter und so weiter, werden die Infos hier unten in der Halle bei der Unterstützungsgruppe gesammelt und werden dann hier hoch in den Raum gespielt. Und dann machen wir noch regelmäßig Lagebesprechungen, wo die Einsatzleiter hier hochkommen. Und da wird über Fortschritte die generelle Lage wird da besprochen und wie das weitere Vorgehen dann ist.
Wie würdest du es denn bis jetzt einschätzen? Läuft es gut oder läuft es eher nicht so gut?
Gut, am Anfang hat man immer eine kleine Chaosphase. Das ist aber normal, das ist bei jedem Einsatz so. Und ich muss aber sagen, die Fachdienste arbeiten trotzdem sehr gut und schnell und schaffen es auch, die angenommenen Verletzten relativ schnell auch aus dem Tunnel rauszubringen und dem Rettungsdienst zu übergeben.
Das deckt sich mit dem, was ich am Rettungsplatz erlebt habe. Da sind übrigens wirklich Drohnen auch über uns hinweggeflogen, die das alles mit gefilmt haben. Und die Feuerwehr hat mit speziellen Schiebewegen alle schwer Verletzten aus dem Tunnel geborgen. Also es sind Sondervorrichtungen gewesen, eben auf so einem Gleis teilweise, und dann haben sie eben die Leute wirklich aus dem Tunnel rausgefahren. Das ging nach und nach. Das ging alles sehr diszipliniert ab, also ohne große Hektik, weil die Einsatzkräfte, die haben einfach genau gewusst, was sie tun müssen. Das hat man da wirklich an jeder Ecke gemerkt. Ein langer Abend ging dann allmählich zu Ende.
2 Uhr, Ende der Übung.
Ende der Übung zumindest für alle Besucher. Wir wurden dann nämlich wieder zur alten Angerturnhalle gebracht. Und dann habe ich für mich einfach mal ein Fazit gezogen vom Abend.
So, jetzt ist genau 2 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Und boah, nachdem ich das alles gesehen habe, was da im Hintergrund läuft, wer da alles beteiligt ist, wer da zusammenhilft und mithilft, nochmal mehr Respekt für alle, die das machen. Und also ich habe jetzt noch mal mehr ein Bewusstsein dafür, wie schwierig das auch ist, die Koordination, sich abzusprechen, dass so viele Organisationen zusammenkommen und Hand in Hand arbeiten. Das ist auch eben nicht alltäglich und es ist einfach schwierig. Und ganz, ganz wichtig ist es da, dass man für die Leute Platz macht und die machen lässt und die nicht bei der Arbeit stört. Vor allem nicht als Beobachter oder sonst irgendwas. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo vorbeifahrt oder seht, da ist Blaulicht, Sirene oder sonst was, lasst die Leute ihre Arbeit machen und stört die auf gar keinen Fall dabei. Ich habe mich nämlich heute echt, ganz oft hätte ich mich gerne in Luft aufgelöst, weil ich kam mir so oft so vor, als würde ich im Weg stehen. Und es ist einfach, es geht auch echt oft bei denen um Leben und Tod. Und da muss man einfach den Leuten Platz machen, damit die ihr Zeug gescheit machen können. Ja, war sau interessant. Ich gehe jetzt schlafen.
Bei mir ging es noch ein bisschen länger. Und wir haben natürlich auch noch ein Fazit bekommen von einem, der diese ganze Übung organisiert hat. Man darf es nochmal festhalten und auch nochmal sagen, es war die größte Katastrophenschutzübung Coburgs jemals. Mit 695 Einsatzkräften ganz genau, plus eben Gäste. Also alles in einem waren da weit über 800 Menschen an diesem Samstagabend beteiligt. Und das ist Volker Backert aus dem Coburger Ordnungsamt. Er hat sozusagen alles koordiniert und wir haben ihn auch nach seinem Fazit gefragt.
Unser Fazit ist eindeutig positiv. Wir haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit über 700 Menschen eine der größten Katastrophenschutzübungen Bayerns in diesem Jahr auf die Beine gestellt. In Coburg war sogar die größte, die es jemals gab. Dabei haben wir in allen Einsatzbereichen wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Die Entscheidung darüber, wo wir als Katastrophenschutzbehörde der Stadt Coburg den Hebel ansetzen müssen und wo auch die einzelnen Hilfsorganisationen sich verbessern können. Sie wird Schwerpunkt unserer Übungsauswertung sein in den nächsten Wochen und Monaten.
Die Übung dauerte bis gegen 3.30 Uhr, weil mich führte dann mein Weg wieder zurück in die alte BGS-Halle. Da gab es dann noch Care-Pakete, also noch ein bisschen was zu essen. Und ich habe noch nie so viele Menschen was essen sehen, früh um 3 Uhr. Die saßen alle, haben natürlich das Erlebte auch so ein bisschen verarbeitet. Man hatte auch wieder seine Chips abgegeben, also seine GPS-Ortungschips, die man umhatte, weil alle Einsatzkräfte, alle Statisten, alle Verletzten hatten eben diese Chips um. Man will danach eben gucken, hat alles reibungslos funktioniert oder gibt es Optimierungsbedarf bei so einem Großschadensereignis? Und das wertet jetzt eine Uni aus Hamburg aus. All die Beobachter, die dabei waren, haben natürlich auch Notizen gemacht. Das dauert jetzt eine ganze Zeit lang. Irgendwann so nach mehreren Monaten wird das Ganze ausgewertet und ich glaube, die Ergebnisse werden dann natürlich auch bei der Stadt Coburg veröffentlicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich hoffe inständig, dass so ein Unglück niemals passiert. Ihr habt es eingangs gehört, da läuft dann wirklich eiskalt die Gänsehaut runter und man kann sich nur bedanken bei diesen zahlreichen Einsatzkräften, die das wirklich mit einer Hingabe und mit einer Gelassenheit teilweise absolviert haben. Die waren auch unter Vollstress. Ich denke an die Rettungskräfte da im Zug, die haben nicht gewusst, was sie erwartet von der Freiwilligen Feuerwehr. Und wollen wir hoffen, dass so eine Tunnelbasiseinheit nie wirklich zu so einem Unglück mal gerufen werden musste. Und es war auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Erlebnis.
Unbedingt. Also alleine die Übung war so gut gemacht. Also es war ja auch wirklich aufwendig gemacht, was da alles dahinter gesteckt hat und wie reell das auch teilweise wirklich dargestellt wurde, auch die Reaktionen von den Opfern. Und das hat so einen kleinen Einblick gegeben, wie es aussehen könnte, wenn sowas passiert. Und deswegen, also ich war wahnsinnig schockiert teilweise. Mich hat das auch wirklich beschäftigt. Und ich glaube auch die anderen Besucher, wir waren uns immer sehr bewusst, dass das eine Übung ist. Aber ab dem Moment, spätestens als wir alle im Tunnel waren, hat man richtig gemerkt, wie da auch die Stimmung gekippt ist. Und ja, also ich kann nur damit gehen, was du gesagt hast, Thomas. Und natürlich hofft man, dass sowas auf gar keinen Fall jemals passiert. Und diese Übung, also wirklich Wahnsinn, wie es alles dargestellt wurde und der ganze Aufwand, der dahinter steckt, alle, die im Einsatz waren, das war ja richtig Arbeit auch für die an dem Abend und ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Hoffentlich hat euch dieser Podcast ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt es natürlich auch in die Welt hinaustragen und auch gerne weiterteilen. Das war unser Eindruck von einer der größten Katastrophenschutzübungen im Jahr 2024 in Bayern und die größte, die jemals stattgefunden hat im Raum Coburg. Wir hatten da wirklich spezielle Einblicke, einfach nicht als Statist im Zug, auch du bei der Presse, die da natürlich auch im Tunnel mit rumgeführt worden ist. Und danke an alle Beteiligten, dass uns das ermöglicht worden ist und wir drücken die Daumen, dass sowas nie passiert.